Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext zu diesem Hirtensonntag, wie könnte es anders sein, er steht in Johannes 10 in dem Kapitel vom guten Hirte. Dort heißt es, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Und ich und der Vater sind eins. Der Herr segne dies sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben 4 Söhne, 2 sind da, im Alter von 8 bis 14 Jahre. Immer wieder sagt man da das Gleiche als Eltern. Räume deine Wäsche auf. Mach bitte die Türe zu. Wer hat das nicht aufgeräumt? Eigentlich könnte man die Sätze auf Band sprechen und man müsste immer nur die richtige Taste dann drücken, dann wird's passen. Hören meine Stimme und folgen mir. Das wäre schön, wenn unsere Söhne diesen Predigttext befolgen würden. Hören meine Stimme und folgen uns. Natürlich, es gibt auch ganz andere Situationen, wenn man Kinder hat. Es gibt Eis, da sind sie dann ganz schnell da. Oder da ist einer unserer Jungs hingefallen und meine Frau, die hilft ihm auf und sie tröstet ihn und da ist die Stimme was ganz was anderes. Die hören die Kinder gern die Stimme der Mutter und sie lassen sich gerne trösten. Wir waren dieses Jahr auf einer Freizeit, auf der Skifreizeit. Wir fahren nicht Ski, wir sind Schlitten gefahren. Und das war im kleinen Walzertal im CVDM Dettingen. Ich war dort Gemeindediakon und ich hatte die Bibelgespräche für die Jugendlichen und Erwachsenen. Und es war immer abends und die Jungs waren noch beim Schlittenfahren oder draußen Schneehaus bauen. Und eins unserer Kinder, der Jüngste, ist nicht reingekommen. Und ich kam dann rausgerufen vom Bibelgespräch in die Dämmerung hinein. Und er kam aber nicht. Und es war ein bisschen Druck und das Bibelgespräch sollte anfangen. Also bin ich zum Bibelgespräch und wir haben gesungen, wir haben gebetet und wir haben uns über den Bibeltext unterhalten. Nach etwa einer Stunde oder nach einer starken Stunde, das Bibelgespräch war nun zu Ende, und ich war innerlich sehr unruhig. Also der Junge war einfach nicht gekommen. Und dann denkst du ja, was ist jetzt? Und dann bin ich raus und habe wieder angefangen zu suchen. Einer unserer Söhne hat ihn zwischendrin auch schon ausgeschickt. Der hat ihn aber nicht gefunden draußen. Und wir sind dann reingegangen und sind zum Kinderprogramm. Und wer war da? Mein Sohn. Dort war er schon die ganze Zeit, seit ich ihn gerufen habe. Er ist eben rein und ist zum Kinderprogramm, weil dort gehört er ja hin. Meine Kinder hören meine Stimme und folgen ihr. Gut, dass er auf meine Stimme gehört hat in der Situation. Das Alte Testament ist voll von Geschichten, die die Israeliten, die Kinder Gottes, wie sie eben nicht auf die Stimme Gottes hörten. wie sie immer und immer wieder, Micha zum Beispiel, ja, der hatte nur einen Auftrag, Gerichtspredigt. Und so waren es viele Propheten und immer wieder musste Gott die Propheten schicken, um das Volk zu sich zu rufen. Und wenn die Israeliten den Propheten auf die Worte der Propheten, auf die Worte Gottes durch die Propheten hörten, dann ging es dem Volk gut, dann war das Volk stark, dann blühte es. Und wenn sie diesen Worten nicht hörten, dann hat Gott sie gestraft. Und dann war auch viel, viel Leid und Schweres im Volk. Und dann kommt Jesus. Er spricht von Gott wie keiner sonst. Er teilt den Vater nicht nur mit, er spricht nicht nur über Gott, sondern er teilt mit uns Menschen den Vater. Jesus vergleicht sich mit einem Hirten. Ihnen auf der Schwäbischen Alb ist ja hier dieses Bild der Hirten sehr vertraut. Sie wissen, wie das ist, wenn die Hirten mit ihren Herden über die Felder ziehen, über die Wiesen. Ein guter Hirte hüte die Schafe so, dass er die Schafe versorgt und beschützt, dass sie genug zu fressen und zu trinken finden, dass sie sich nicht verirren, verletzen oder gar ihr Leben in Gefahr bringen. Ein guter Hirte sorgt sich besonders um die müden und schwachen, die kranken, die verängstigten Schafe. Er schenkt ihnen Hilfe, Wärme und Unterstützung, damit sie wieder auf die Beine kommen. Ein guter Hirte sorgt dafür, dass die starken und gesunden Tiere heiter und die kranken und schwachen sicher leben. Wenn ein Hirte die Schafe hütet, dann ziehen sie geschlossen und zügig über die Straße, eng an dem Hirten. Er ruft und sie folgen ihm nach. Und als Autofahrer kann man da, wenn die über die Straße ziehen, eigentlich nur eins machen. Man steht da und guckt zu. Die kommen einer nach dem anderen. Und es zeigt, was echte Autorität ist. Die Schafe folgen ja nicht, weil der Hirte beansprucht, ich bin der Hirte, auf mich müsst ihr hören, oder weil der Hirte irgendein Amt hat oder besondere Vollmacht, weil er sie zwingt. Sie folgen ihm, weil sie ihn kennen und weil sie wissen, dass es gut für sie ist, wenn sie ihm folgen. Für die Schafe ist der Hirte der Himmel, unschlagbar. Der Hirte hat Autorität, weil die Schafe sie ihm geben und ihn als Hirten anerkennen, weil er der Hirte ist. Sie wissen, der Hirte ist da und dann ist alles gut, denn du bist bei mir. Und wie ist es bei Jesus? Wenn wir das Wesen Jesu beschreiben wollen, dann hilft uns ein Blick in den Psalm 23. Die Verben des Psalms beschreiben das Wesen Jesu. Weiden, führen, erquicken, trösten, bereiten, salben, schenken, folgen, bleiben. Das sind 9 Verben. Die spricht man sie jetzt in Folge aus, das Leben Jesu in ganz konkrete Bilder umsetzen. Das Hirtesein wird hier zur Erhaltung, die wir an Jesus beobachten können und die Jesus einnimmt. Dazu ein paar Beispiele. Jesus wendet sich zu denen zu, die in der Gesellschaft Außenseiter sind, die Schwachen. Er wird auch ein Freund der Zöllner und Sünder genannt. Er führt sie in die Gemeinschaft mit Gott zurück. Dabei deckt er auch Heucheleien auf. Wenn zum Beispiel die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, wenn sie nach vorne gezerrt wird, den Mann hat man ja dabei vergessen, das ist die erste Heuchelei. Und die zweite oder die andere Heuchelei ist ja, die wird ja dann auch offenbar durch den Satz, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Damals hat niemand geworfen, weil jedem klar war, keiner ist ohne Sünde. Und das ist das Schwierige oft, dass die offensichtlichen Sünde in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinde, dass man da so leicht mit dem Finger drauf zeigen kann. Aber wenn ich wieder schlecht über jemanden denke, wenn ich neidisch auf jemanden bin, wenn ich jemand was nicht gönne, das tut ja niemand weh, das weiß ja niemand. In mein Herz sieht ja niemand rein. Und so gibt es Sünde, die ist eben vor Gott auch Sünde, die ist genauso schlimm, aber die sieht niemand. Jesus heilt viele Kranke und er ermöglicht ihnen, die Gemeinschaft der Gläubigen im Gottesdienst des Tempels oder in der Synagoge zurückzukommen. Davon waren sie nämlich ausgeschlossen, weil man ja glaubt hat, Sünde ist Krankheit. Und Jesus führt immer in die Gemeinschaft mit Gott zurück. Jesus stärkt es, was das Leben erhält und fördert. Und er belebt das Leben und er verspricht Schutz. Er läuft nicht weg wie der Mietling. Er tröstet, entängstigt, ermutigt, stärkt und belebt. So wirkt Gott. Und da gibt es eine Spannung auch im Leben Jesu. Sie müssen das mal beobachten. Ich glaube, man kann das Leben Jesu unter zwei Brennpunkte zusammenfassen. Das sind so die Einzelsituationen, wo er mit wenigen, teilweise ja mit einzelnen Menschen zusammen war und wo er denen ganz viel Zeit zugewendet hat. Die Frau am Jakobsbrunnen. Das war für die Frau die Sternstunde ihres Lebens. Jesus hat sehr tief in ihr Leben hineingeblickt. Er hat gesagt, 7 Männer hast du gehabt und der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Mann. Er hat aufgedeckt, aber er hat die Frau nicht verurteilt. Er hat sie in die Gemeinschaft geführt mit dem, der er ist, mit dem Messias. Und die Frau, die rennt ja dann in ihr Dorf und berichtet dort und sagt, da ist ein Prophet, der hat alles gesagt, was ist. Und dann kommt das ganze Volk raus. Sie wurde zur Zeugin für Jesus Christus, weil er in dieser Einzelsituation sehr viel Zeit aufgewandt hat. Als ich Gemeindediakon war in Heiderbach an meiner ersten Stelle, da war ich frei finanziert angestellt, Landeskirche hat ja kein Geld gehabt, um das zu zahlen, ist auch in Ordnung. Die Heiderbacher haben mich gut ausgehalten, wie man sieht. Und ja, das ist so. Und es ist so, dass dort als Gemeindediakon, da warst du natürlich dann gesandt, ich sage jetzt mal zu denen, die für die andere ein bisschen schwieriger waren. Also das eine war ein junger Mann, der hatte eine Muskelkrankheit, es war nicht MS, aber es war eine andere Muskelschwundkrankheit und der war damals, als ich ihn kennengelernt habe, um die 14 und der hing richtig drin. Also es war eigentlich klar, auch wenn wir darum beteten, dass irgendwie ein Medikament entdeckt wird, es war klar, dass das eigentlich nach menschlichem Ermessen, und das ist leider dann auch passiert, dass er sterben muss. Es hat also lang dauert, ich war, oder relativ lang, also seinen 18. Geburtstag hat er noch erlebt und dann ist er verstorben. Und er hat von mir sich gewünscht, also ich bin regelmäßig dorthin, Einzelsituation, ja, und er wollte die Offenbarung lesen. Ich war damals ganz neu im Dienst und selbst mit einer Bibelschulausbildung von 4 Jahren bist du da doch ein bisschen überfordert, sage ich mal, ja. Das sind Situationen, wo du manchmal nicht weißt, was du sagen sollst, außer einem jungen Menschen. Wenn eigentlich der durchstarten sollte, also Konfirmation, und das war ja mal so die Ertüchtigung zum Leben, da hat man die jungen Männer und Frauen ins Leben geschickt und dann sind sie in die Ausbildung gegangen. Ist nicht. War auch klar, dass es nicht für ihn ist. Wir haben so mal für ihn eine Vision entwickelt, weil er gern Computer gespielt hat und dann habe ich gesagt, du kannst mal Computerspieltester werden. Ja? Das wäre bestimmt auch gegangen, aber das hat sich nicht verwirklichen lassen, weil es nicht mehr dazu kam. Er konnte auch mit seinen Fingern immer weniger tun, obwohl er sehr gern Computer gespielt hat. Und in solche Situationen, da steckt sie sehr viel Zeit in einen Menschen hinein. Das sieht niemand. Aber das ist Hirtendienst. Dieses eine Schaf, sage ich jetzt, diesen einen Menschen zu pflegen und zu gucken, dass er den Weg im Glaube gehen kann und dass er dann getrost stirbt. In der Zuversicht und im festen Glaube. Und es ist ja klar, also es war eigentlich klar, dass er sterben wird. Es wurde dann auch nachher immer schlimmer. Bei ihrer anderen jungen Frau, die hatte auch, die hatte jetzt MS, ja, da war es ähnlich, ja. Und dann war ich noch beim jungen Mann, der war depressiv. Also ich hatte da in der Gemeinde 3 solche Leute, ja, wo sehr viel Einzel nötig war. Und ich möchte Ihnen das einfach wichtig machen, weil ich am Leben Jesus sehe, dass er das auch gemacht hat. Er hat sehr viel Zeit in Einzelne investiert. Und auch wenn man das nicht sieht, und auch jetzt zum Beispiel bei dem Mann, was war die Frucht? Also der ist getröstet gestorben, sage ich jetzt mal. Ah, der ist keine Frucht erkennbar. Für die Gemeinde hat es nicht viel gebracht. Also wenn man da nach betriebswirtschaftlichen Gründen, das bringt nichts. Aber Jesus rechnet anders. Für ihn zählt der Einzelne und die Einzelne. Und das ist, glaube ich, was wir an diesem Hirte lernen sollten. Dass wir auch bereit sind, Einzelne nachzugehen. Und das ist heute oftmals sehr schwer und sehr herausfordernd. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich war 4 Jahre Ausbildung und ich bin regelmäßig an meine Grenze gekommen. Egal jetzt in welcher Situation von den 3 Menschen, die ich da geschildert habe. Aber ich glaube, dass wir in solche Situationen, wenn wir uns abhängig machen von Jesus, dann als Zeuge gesandt werden. Und dass wir empfangen, was die Menschen brauchen und dass es ihnen Hilfe ist, auch wenn wir nicht wissen alles. Wir müssen auch nicht auf alles Antworten geben. Wir dürfen genauso fragend sein, wie sie selber auch im Glauben. Jesus weidet die Menschen. Und das Gute ist, dass wir, wenn wir jetzt Jesus als Hirte sehen, dass wir wissen, dass wir von ihm abhängig bleiben, dass wir auf seine Stimme hören und dass Jesus darin exklusiv ist. Darin bewahrheitet sich, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass wir in seiner Beziehung von ihm abhängig bleiben. Die Stimme dieses Hirten Jesu, die schenkt ewiges Leben. Aber sonst nichts in dieser Welt. Egal, was wir uns auch immer erhoffen und von was wir auch immer irgendwas erwarten, was unser Leben wichtig machen soll oder was unser Leben aufwerten soll, nichts ist mit dem zu vergleichen, was die Stimme Jesu in unserem Leben bewirkt. Wir liegen Jesus am Herzen, er lässt uns nicht im Stich, auch nicht in der größten Gefahr. Wir kennen ihn und er kennt uns. Wir sind vertraut miteinander. So ist es mit dem Hirte und seine Schafe, zwischen Jesus und den Jüngern, zwischen Gott und den Menschen. Wir folgen ihm nicht, weil er Macht beansprucht, er hat sie. Wir folgen ihm auch nicht, weil er das Recht darauf hat, er hat's. Wir folgen ihm auch nicht, weil er Zwang ausübt, sondern wir folgen ihm, weil wir ihn kennen, seine Stimme kennen, weil wir ihm vertrauen und wissen, das ist gut für uns. Er meint es gut für uns. Und als solch Hörende sind wir ein Leben lang Lernende. Martin Luther sagt dazu, dass Christsein immer ein Werden ist und nicht ein Sein. Und mit dem Eintritt in den christlichen Glauben besuchen wir einen lebenslangen Hütekurs, erwerbe permanent Grundfertigkeiten des geistlichen Hirtenhandwerks. Und das lernt man auch nie aus. Gerade in Situationen, wo sie einzelne Menschen Zeugnis geben oder versuchen, einzelne Menschen auf dem Weg zu begleiten mit diesem Jesus Christus, da geschieht immer zweierlei. Ich habe sehr viel von den Leuten gelernt. Die haben manches von mir gelernt. Ich habe manches auch von ihnen natürlich gelernt. Und das ist, der Glaube nach sowas ist aber ein anderer Glaube. Das verändert auch meinen Glauben. Und deswegen glaube ich, Sie brauchen nicht denken, dass Ihr Glaube nicht reicht, irgendjemand was weiter zu sagen. Der reicht. Jeder von ihnen hat genug Glaube. Jeder von ihnen hat genug Erfahrung. Vor allem deswegen, weil heute in unserer Welt zählt das, was sie authentisch aus ihrem Leben erzählen. Die wichtige Frage ist nur, dass sie sich überlegen, wer ist Jesus für mich und was möchte ich jemand weitererzählen. Kurzes Beispiel, was Jesus in ihrem Leben verändert hat. Und das reicht. Sie müssen nicht lang predigen. Aber dieses eine kurze Beispiel, sich zurechtlegen, zu überlegen, wie sage ich es jemandem in 5 Sätzen, was Jesus für mich ist, das reicht. Und Leute, also wir haben heute, also es hat heute einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil ist, dass viele eben fast nichts mehr wissen vom christlichen Glauben oder viel Diffuses. Aber der Vorteil ist, dass die Leute sehr bereitwillig Geschichte hören aus Leben, aus dem Leben. Da ist jeder von ihnen als authentische Zeugin und als authentischer Zeuge gefragt. Das, also an der Uni von Tübingen, man hat sie gerade zur Untersuchung und da haben sie festgestellt, dass Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher von anderen als autistisch, sondern aus authentische Zeuge wahrgenommen werden, ja. Sie sind Profis für die Leute, ja. Und das ist gut, dass sie das wissen. Ich möchte es Ihnen zusagen, selbst wenn Sie das nicht ständig so erfahren oder so leben, die Außenwelt nimmt Sie als kompetent wahr, weil Sie in den Gottesdienst gehen zum Beispiel. Da wissen Sie immer mehr wie alle anderen. Es ist so. Ich möchte die Frage stellen, wo hören wir denn Jesus' Stimme? Ich denke beim Bibellesen, und da ist auch die Frage, wie lesen wir in der Bibel? Wir lesen oftmals sehr schnell in der Bibel. Also ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, und ich würde Ihnen aber empfehlen, lesen Sie mal einen Bibeltext ganz langsam. Laut und langsam. Nicht leise lesen. Laut und langsam. Die Mönche und die Juden lesen so in der Bibel. Die lesen deswegen das Wort Gottes so, weil das kommt aus dem Denken, das Wort Gottes geschieht, indem man es hört. Das hebräische Wort für ist dabar. Und wir denken immer, Wort und Tat sind zweierlei. Und wir müssten das Wort in die Tat umsetzen. Es ist anders. Das Wort setzt uns in die Tat um. Uns verwandelt dieses Wort. Und das Wort geschieht an uns und verwandelt uns, wenn wir es hören. Und eine Hilfe kann sein, dass Sie es mal laut lesen und langsam. Nicht so wie Nachrichten oder wie Zeitung lesen, sondern wie ein Liebesbrief. Jedes Wort langsam und lassen Sie Pause. Und wenn Sie jemanden haben, der Ihnen vorlesen kann, so langsam, dann lassen Sie sich mal vorlesen. Schließen Sie die Augen. Die Bibeltexte im Neuen Testament, die Evangelien, die sind fast ausnahmslos so geschrieben, dass sie in uns Bilder erzeugen und dass vor uns diese Geschichte innerlich entstehen. Und das ist ein anderes Hören. Also, das war ein kleiner Tipp zum Bibellesen. Wir hören seine Stimme in der Predigt, aber auch im Hauskreis, in Kleingruppen, die Sie auch in der Gemeinde haben. Und das ist mir als jemand, der ja für Kleingruppen und Hauskreise verantwortlich ist, besonders wichtig. Und ich glaube, da kommt etwas zusammen, was auch im Neuen Testament zusammen ist. Da ist die Gemeinde in der Apostelgeschichte, die geht in den Tempel und hört dort das Wort Gottes. Große Versammlung, ein paar hundert Leute. Und das sind die kleinen Hausgemeinden, wo ich sag mal, so groß wie das Wohnzimmer halt gewesen ist, Wohnzimmer gab es ja gar nicht, so groß wie das Zimmer war, das die im Haus hatte, da haben sie sich versammelt. Und da sind 20, 15, vielleicht auch bloß 10 Leute zusammen gewesen und hätten dieses Wort gelesen, haben über Jesus gesprochen und haben es in ihren Alltag übersetzt. Und es ist einfacher, das Wort Gottes in den Alltag hineinsprechen zu lassen, wenn sie zu 10 sind. Da können sie die Einzelnöte und die Sorge der Einzelnen viel und die Frage der Einzelnen viel besser aufnehmen in so einer kleinen Gruppe. Deswegen alle, die noch nicht so eine kleine Gruppe haben, herzliche Einladung, gründet eine kleine Gruppe. Ja, und die, also nehmen Sie ruhig Beispiel am Neuen Testament, die haben immer, wenn euer Haus voll war, sind sie ins nächste Haus gegangen und haben dort wieder eine Gruppe gegründet. Ja, so sind die Hausgemeinden entstanden. Immer das nächste Haus vom nächsten Christen war dann der Treffpunkt. Ja? Und unsere Wohnzimmer sind heute viel größer wie die damals im Neuen Testament. Die Exklusivität Jesu, die hat was Positives, aber die bringt auch eine große Schärfe mit sich, weil er es ist und niemand sonst, von dem wir das Heil zu erwarten hätten. Dieses Vertrauen, das ganze Vertrauen verdient sonst kein Mensch, kein Staat, kein politisches Programm. Das verdient nur Jesus. Und in Deutschland und in Europa ist heutmals wieder oft der Ruf nach der starken Frau oder nach dem starken Mann. Und mir erwartet teilweise von Politikern so, dass ich es richte und dass ich alle Probleme dieser Welt in den Griff kriege. Das ist aber eine Überforderung. Und es ging schon zweimal in unserem Volk schief, im Nationalsozialismus und im Kommunismus. Und egal welcher Partei Sie jetzt, also Sie können, da gibt es ja viele, die man wählen kann, die auf so einem demokratischen Grundboden stehen, Grundgesetz und so, das ist schon wichtig, keine Frage. Aber egal welche Partei Sie auch immer wählen, die auf diesem Grundgesetz steht, auf dem Grundgesetz, das ist wichtig. Aber ob sie jetzt eine S hat oder eine C oder eine F oder eine G irgendwie vorne, das ist egal. Jede dieser Partei ist gefragt an dem, was sie so eigentlich will. Die es mit dem S haben, die müssen aufpassen, dass sie noch wirklich sozial sind. Und die mit dem C, die müssen aufpassen, dass sie wirklich noch das C haben. Das ist heute sehr umfochten. Wir haben Erwartungen an Jesus. Wir vertrauen nicht umsonst. Wir erwarten uns Antwort auf alle Fragen, Schutz vor Gefahren, Heilung von aller Krankheit, Ende alles Bösen. Der gute Hirte, er muss von nun an uns und alle anderen, besonders die wir lieben, behüten vor allem Gefahr und Schade. Und wenn das nicht geschieht, und das ist ja eigentlich weltweit so, dass Christen angefochten sind und dass Christen verfolgt werden und dass Christen sterben in Naturkatastrophe, in Attentate. Und dann taucht doch eigentlich die Frage auf, warum hilft er nicht? Warum lässt der gute Hirte das zu? Warum rettet er nicht? Wo ist dieser Hüter und der Hirte dieser Welt? Und das ist die Krise für unseren Glauben. Die offene Wunde. Wir glauben an einen Gott, der alle Macht hat, aber der eben diese Macht nicht immer nutzt. Jesus wetzt auch nicht die Folge aller menschlichen Sünde in dieser Welt aus. Er vergibt uns die Sünde. Aber so wie bei der Batseba und bei David, der Ehebruch von dem David und der Batseba, da kommt ein Kind auf die Welt und dieses Kind ist eine Folge der Sünde. Und auch unsere Sünden haben oft Folge. Wir gebären oft Kinder. Und auch mit dem, dass wir die Vergebung empfangen, ist nicht jedes Kind einer Sünde aus dieser Welt. Ich meine jetzt nicht die tatsächliche, ich meine andere, ja, sinnbildlich. Und deswegen leben wir in einer Welt, in der vieles, was wir glauben, noch nicht ist. Und jetzt ist die Frage, wie halten wir den Glauben durch? Der gute Hirte, von dem Jesus erzählt, er verspricht viel. Und diese Zusage, die sind, und die Erwartungen, die wir auch an Jesus haben, die sind übermenschlich. Aber Jesus macht vor allem zwei Zusagen. Er sagt, er ist da und er bleibt da. Er lässt uns nicht im Stich. Er lässt uns nicht allein, auch wenn man durch schwere Krankheit und schweres Leid geht. Jesus lässt uns nicht allein. Dein Stecken und Stab trösten mich. Er hütet uns und er bleibt bei uns. Hier kann mir nichts geschehen. Ich bin auch noch im tiefsten Unglück von guten Mächten umgeben. Und er gibt sogar sein Leben für die Schafe. Ein normaler Hirt, der lebt vom Leben der Schafe. Er schlachtet sie irgendwann und in alten Zeiten haben die Hirten die Tiere zum Opferaltar getragen, auch in Israel. Aber der gute Hirte ist anders. Er gibt sich selbst, er lässt sein Leben für uns. Und er bleibt auch bei uns im Tod. Er führt durch. Ohne Vertrauen, ohne dieses Vertrauen müssten wir in Depression oder Zynismus versinken. Woher weiß ein Kind, dass es Eltern, dass es einem Menschen vertrauen kann, woher wissen wir es? Dass wir die Stimme kennen und dass wir die Erfahrung gemacht haben, auf den kann ich mich verlassen. Und das ist eine wichtige Erfahrung, die wir auch weitergeben können, dass wir sagen, auf Jesus kann ich mich verlassen, der trägt mich durch. Und dann ist die zweite Zusage die, er trägt das Schaf nach Hause, er gibt ewiges Leben. Nie und nimmer werden seine Schafe umkommen. Nichts und niemand kann sie ihm rauben. Weder Tod noch Leben, weder eine Macht von Menschen noch eine Natur, weder Hohes noch Tiefes, weder Vergangenheit noch Zukunft. Nichts kann uns aus der Liebe Jesu herausreißen. Am Ende sammelt er alle ein, auch die anderen, von denen wir nicht glauben, dass sie dazugehören. Das ist ja das Interessante an dem Text, dass es da drin heißt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirt werden. Wir werden mal staunen, wer da noch dabei ist bei Jesus. Wenn ich an die Ewigkeit denke, dann prägen mich zwei Bilder. Das eine Bild, also es kommt aus der Offenbarung, da heißt es, Und Gott wird abwischen alle ihre Tränen und es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei mehr. Und sieh da, die Hütte Gottes wird unter ihnen sein und er wird ihr Gott sein. Und das ist sozusagen das eine, dass wir unter Umständen unter Tränen im Himmel ankommen. Und dass nicht alles auf dieser Welt gelöst ist dadurch, dass ich an Jesus glaube, sondern dass es sein kann, ich leide und ich komme im Himmel unter Tränen an. Und ich glaube, dass das keine Vertröstung auf die Ewigkeit ist, weil ich denke, es ist die Erfahrung unseres Lebens, dass es so schweres Leid gibt, dass man da nur den Kopf schütteln kann und eigentlich verzweifeln müsste. Aber die Hoffnung auf die Ewigkeit ist eine Hoffnung, die auch durchtragen kann. Jesus führt uns nach Hause. Und jetzt das andere Bild, das führe ein bisschen aus, also in der Offenbarung, da ist da die Gemeinschaft und ich fasse das für mich in ein Bild, und zwar das Bild ist, ich will Jesus auf dem Schoß sitzen, weil ich glaube, dass die Trennung zwischen mir und ihm ganz überwunden ist dann. Und ich glaube, dass die Gemeinschaft und die tiefste Liebe ich dann empfinden kann, wenn ich Jesus auf dem Schoß sitze. Jetzt habe ich bloß ein Problem, ich glaube, sie wollen auch alle im Herr Jesus auf dem Schoß sitzen. Und da merkt man, dass es eine irdische Vorstellung von was Ewigem ist. Aber ich glaube, dass der Schoß Jesu wirklich so groß ist, dass der Platz auch für sie ist. Und dass jeder genug Liebe abkriegt, jetzt schon, aber auch dann. Jesus ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Amen.